SBS in deutscher Sprache.
Im Studio jetzt Helmut Lasch. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind im Ruhestand jetzt in Melbourne, ein Ort, eine Stadt, die Sie bestens kennen, nämlich aus den 1970er Jahren. Und ich denke, einige unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie auch noch kennen aus jener Zeit. Was haben Sie damals gemacht? Ich glaube, das war 74 bis 78.
Ja, das war sozusagen mein erster Posten nach der Ausbildung im Auswärtigen Amt, nachdem ich da meine Prüfungen absolviert hatte. Da war ich dann als Konsulatssekretär zur Anstellung, war das, hieß das damals zuerst, in Melbourne in der Punt Road. Und habe dort, wie gesagt, in der Konsularabteilung gearbeitet.
Was haben Sie da genau gemacht?
Da habe ich zunächst Wiedergutmachungsangelegenheiten bearbeitet und Pass- und Visa-Angelegenheiten.
Das war ja damals, glaube ich, kann man sagen, so der Höhepunkt der deutschen Einwanderung, was die Anzahl der Leute betraf, die in Australien waren. Inzwischen hatten viele dieser Einwanderer, die in den 50er, 60er Jahren kamen, also Kinder. Mit anderen Worten, es waren sehr, sehr viele Deutsche hier. Was waren das so für Leute? Welchen Hintergrund hatten sie?
Ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann. Wir hatten also, wenn ich erinnere, was wir für eine Passkartei geführt haben. Ich glaube, wir hatten so um die 40.000 Karteikarten, also Passkunden. Wir waren ja zuständig damals für von Melbourne aus für Victoria, für Tasmanien, für Südaustralien und auch für Westaustralien. Also alle die Deutschen, die dort wohnten, für die waren wir sozusagen zuständig, für die waren wir das Rathaus.
Mhm. Hatten Sie auch viele Vertriebene, also Deutsche aus den Ostgebieten, aus Ostpreußen etc., die hier eine neue Heimat fanden?
Das ist richtig, ja. Da hatten wir auch eine ganze Menge. Zahlenmäßig kann ich das jetzt nicht sagen, wie viele das waren, aber es waren sicher eine ganze Menge.
Ja. Was waren dann deren Probleme oder Anliegen, mit denen Sie aufs Konsulat kamen?
Ja, also ich, wie gesagt, ich wurde zunächst mal eingesetzt im Bereich Wiedergutmachung und hatte vor allen Dingen sehr viel mit Entschädigungsberechtigten zu tun, also mit jüdischen Verfolgten, die nach Australien gekommen waren und hier ihre Entschädigungsansprüche auch weiterverfolgen, stellen konnten. Die mussten also zum Beispiel auch jedes Jahr mit ihrer Lebensbescheinigung nachweisen, dass sie noch empfangsberechtigt waren, hatten größtenteils auch gesundheitliche Probleme und wurden dann von unseren Vertrauensärzten jeweils auch behandelt und begutachtet, wie man so schön sagt. Und da hatten wir sehr viele Kunden, mit denen ich dort Kontakt hatte.
Und Sie glauben, dass es gut gelaufen ist? Also sind Sie stolz auf die Arbeit, die damals geleistet wurde?
Ich denke schon, es war eine relativ schwierige Arbeit. Ich war damals 24, als ich nach Melbourne kam. Mein Vorgänger auf diesem Gebiet war 65 Jahre alt und ging in den Ruhestand, glaube ich, von dort. Und der gehörte natürlich noch zu einer Generation, die theoretisch ja noch zum sogenannten Täterkreis gehört, haben könnte. Es war natürlich ein sehr netter älterer Herr, aber zudem hatten unsere jüdischen Kunden dann doch ein eher reservierteres Verhältnis. Und ich hatte den Eindruck, sie waren ganz froh, dass da mal ein junger Deutscher saß, der selbst nicht mitverantwortlich hätte sein können, allein schon aufgrund seiner Jugend.
Natürlich. Sie haben dann in Melbourne, ich glaube, das war 1976, auch Ihre australische Frau kennengelernt.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, oder ich stelle die Frage, wie ist das? Muss man das anmelden zum Beispiel? Weil das könnte ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es könnte ja eine Spionin sein oder sowas, nicht?
Ja, tatsächlich. So streng könnte man meinen, war das damals tatsächlich. Die Freundschaft natürlich musste ich noch nicht anmelden, 76. Aber als es dann ernster wurde und wir uns entschlossen hatten zu heiraten, 78, musste ich das Auswärtige Amt davon in Kenntnis setzen. Das wurde dann auch ohne Frage mehr oder weniger genehmigt, aber man musste zumindest es anmelden.
Und wusste Ihre Frau, dass Sie aufgrund Ihrer Arbeit im konsularischen Dienst, im gehobenen Dienst, wie es heißt in der Amtssprache, dass Sie da sehr, sehr viel reisen müssen, dass Sie alle paar Jahre woanders sind?
Das haben wir natürlich vorher diskutiert, weil das war natürlich vorgezeichnet. Wenn man im Auswärtigen Amt beginnt, unterschreibt man die sogenannte uneingeschränkte Versetzungsbereitschaft, an die man auch erinnert wird, wenn man sich da dann bei Versetzungsplanungen vielleicht etwas zögerlich zeigt.
Wie ist es bei anderen? Ist es ein Problem? Also können dann Leute, die in ihrem Beruf arbeiten, oft keine Partnerin finden, gerade heutzutage?
Das kann schon mal sein, nicht? Das ist ja nicht einfach, wenn man sich vorstellt, dass man alle 3 bis 4 Jahre die Sachen packen muss und dann wieder woanders zum Einsatz kommt. Das kann natürlich schwierig sein.
Vor allem für die Karriere der Frau.
Für die Karriere der Frau.
Oder des Mannes, wenn die Frau die Konsulin ist, natürlich.
Genau. Und das ist ja heute genauso oft der Fall, nicht? Wie umgekehrt. Und darauf wird im Auswahlverfahren, im Auswärtigen Amt dann auch sehr stark die Betonung gelegt. Und die Leute werden schon sehr genau gefragt, ob sie sich das alles gut überlegt haben und mit ihren jeweiligen Partnern abgesprochen haben.
Zeit für ein bisschen Musik. Wir sprechen mit Helmut Larsch. Im gehobenen Auswärtigen Dienst hat er gearbeitet, sein Leben lang. Zuerst als Konsulatssekretär in Melbourne, zuletzt als Konsul in Miami. Dazu kommen wir dann noch. Aber wie gesagt, Musik, und ich glaube, Sie sind ein Fan der klassischen Musik. Deshalb hier ein ganz kurzes Stück von Wolfgang Amadeus Mozart.
Wunderbar.
SBS Radio am Montagabend, im Studio Helmut Larsch. Geboren sind Sie ja 1950 in Bonn. In welche Familienverhältnisse?
Bescheidene Familienverhältnisse. Mein Vater war Beamter und meine Mutter war Hausfrau aus Köln, Rheinländerin. Mein Vater aus dem Siegkreis, Polizeibeamter im mittleren Dienst damals vergleichsweise.
Hatten Sie Geschwister oder haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre älter, wohnt noch in Deutschland und wir haben guten Kontakt.
Sie sind in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen. Was war Deutschland damals für ein Land? Also es war kurz nach dem Krieg und es gab dann das Wirtschaftswunder und von dem haben Sie dann profitiert? Also es ging dann aufwärts, als Sie aufwuchsen?
Von dem haben wir sicher alle profitiert. Die 50er Jahre waren natürlich noch geprägt von der Nachkriegszeit. Die Wohnverhältnisse waren relativ bescheiden. Wir sind also in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien groß geworden, in einer relativ kleinen Wohnung in Bonn. Und so war das damals. Aber eine recht glückliche Kindheit mit sehr vielen Nachbarn und gemeinsame Spielwiese und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit.
Musik und so Jugendkultur, haben Sie das erlebt oder wie haben Sie das erlebt? War das die US-Kultur oder gab es eine deutsche Jugendkultur?
Das ging also dann doch schon stark ins Amerikanische und Elvis Presley und so weiter. Das waren die Vorbilder damals und prägten unser Musikempfinden.
Und so eine ganz naive Frage, was machten Sie an einem Samstagabend, so als, ich weiß nicht, 17-, 18-Jähriger?
Naja, da ging man in die Disco in Bonn, nicht? Da gab es ein paar einschlägige, eine hieß Die Falle, da traf man sich doch regelmäßig.
Und die Beatles waren da auch schon?
Ja, groß, natürlich, ja, ja.
Und die Rolling Stones?
Sehr, sehr prägend, ja.
Ja. Ja. Gut, dann die Frage, wie Sie Ihren Beruf wählten. Also warum wählten Sie die Karriere, die Sie gewählt haben?
Bei mir war es damals so, ich begann zu studieren nach dem Abitur an der Universität in Bonn, habe mich dann eher nicht so recht entschließen können, welchen Weg ich gehen wollte. Es ist Jura, Volkswirtschaft, das waren so die gängigen Studienrichtungen. Bin dann einem Freund gefolgt in den Bereich Wirtschaftswissenschaften, habe dort begonnen, habe aber ziemlich früh gemerkt, dass das nicht mein Ding ist, als es dann sehr mathematisch wurde und mit als es dann zur Vektorrechnung und sehr viel Statistik kam, fand ich das relativ langweilig. Habe mich dann umorientiert und bin wiederum mit einer Gruppe von Freunden gewechselt ins Pädagogikstudium und habe währenddessen eine Anzeige vom Auswärtigen Amt gelesen in der Zeitung, habe darüber dann mit Freunden und auch mit meinen Eltern gesprochen. Mein Vater fand das natürlich sofort sehr interessant, sagte, bewerb dich doch da. Das ist eine gute Sache als Beamter. Ich habe das auch gemacht, ohne mich da groß vorzubereiten und hatte muss ich offen sagen, nach dem Auswahlverfahren eigentlich wenig Hoffnung, dass ich das geschafft habe. Und war völlig überrascht, als ich dann die Mitteilung bekam, ich könnte im Oktober anfangen. Und ja, so kam ich zum Auswärtigen Amt, habe es nicht bereut.
Waren Sie bis zu jenem Zeitpunkt mal außerhalb Europas gewesen?
Nein, noch nie. Mein erster Flug war nach Madrid, damals zur Ausbildung. Also dauert die Ausbildung 3 Jahre. Davon ist 1 Jahr Praktikum an einer Auslandsvertretung. Und je nachdem, wie die Sprachkenntnisse waren, wenn man im Englisch noch Nachholbedarf hat, wurde man irgendwo in England eingesetzt. Genauso, wenn man in Französisch nicht so gut war, ging man nach Frankreich. Und die in beiden Sprachen schon ganz gut waren, die konnten sich dann in Europa für eine Drittsprache bewerben. Und ich habe dann Spanien gewählt und habe Spanisch gelernt.
Das war also die Ausbildung Anfang der 70er Jahre und dann der erste Posten, also wie vorhin erwähnt, bereits Melbourne. Mhm. Das war eine Belohnung, ich weiß nicht, das ist ja ziemlich attraktiv.
Also nein, das war eher Zufall, denn ich sollte ursprünglich nach Hongkong gehen und hatte mich auch für Hongkong schon vorbereitet, mich zu einem Sprachkurs angemeldet, hatte mich schon auf Hongkong gefreut und hatte jede Menge Literatur zu Hause liegen. Als ich dann Anruf bekam vom Auswärtigen Amt, ich sollte doch in der Personalabteilung vorsprechen. Und da wurde mir dann mehr oder weniger kurz und knapp gesagt, haben Sie den Herrn gesehen, der gerade aus dem Büro rausgegangen ist? Hinten im Gang, laufen Sie ihm mal hinterher, das wird Ihr neuer Kanzler. Und ich habe natürlich gedacht, das wäre der Kanzler in Hongkong gewesen. War es aber nicht. Und dann hieß es nur noch so, Sie gehen nämlich nicht nach Hongkong, Sie gehen nach Melbourne. Und das kam relativ überraschend. Ich hatte nichts dagegen und lief dann dem Herrn hinterher, der tatsächlich gerade im Heimaturlaub war und dem Auswärtigen Amt berichtet hatte, dass er eine dringende Vakanz am Konsulat hatte. Und so habe ich diese Lücke dann gefüllt. Und gerne gefüllt.
Gerne bestimmt auch, weil Sie natürlich hier Ihre Frau kennengelernt haben. Und
das wusste ich ja damals noch nicht.
Und das ist dann aber Tatsache geworden und Sie leben ja nicht zuletzt deshalb jetzt nach Abschluss Ihrer Karriere wieder in Australien, erst zum zweiten Mal, nicht?
Das stimmt, ja. Eigentlich zum dritten Mal, denn Melbourne hatten wir ja die 3,5 Jahre oder 4 Jahre. Dann war ich nochmal in Canberra auf Posten.
Aha.
Und bin jetzt im Ruhestand dann auf eigene Kosten sozusagen nach Australien umgezogen.
Seit 2013. Auch weil Ihre beiden Töchter, oder die eine zumindest, in Sydney lebt, nicht?
So ist es. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit der Ausbildung der Kinder. Und auch bei der Berufswahl sollte man sich das überlegen. Denn natürlich, wenn Sie planen, Familie zu haben, müssen die Kinder immer wieder mit umziehen. Das kann bereichernd sein, kann aber auch sozusagen den Ausbildungsweg stören. Wir waren eigentlich ganz zufrieden. Unsere Kinder waren in der Grundschulzeit noch in Deutschland und sind dann mit uns nach Neuseeland umgezogen und haben von da an dann im englischen Sprachbereich gelebt und ihre weitere Schulausbildung gemacht.
Und die zweite Tochter, die ist in London?
Die zweite Tochter, also unsere jüngste, ist in Sydney, wohnt in Sydney, ist hier geblieben. Unsere ältere Tochter ist damals einem Freund folgend nach England umgezogen und lebt heute dort noch.
Wie ist das, wenn die Familie so über drei Städte verteilt ist?
Ja, wir sind es natürlich schon gewöhnt, seit wir 2001 Australien, damals Canberra, verlassen haben. Oft ist es ja so, dass die Kinder aus dem Haus gehen, das Haus der Eltern verlassen. Das ist eigentlich normal. Bei uns war es umgekehrt. Wir haben unsere Tochter damals in Australien gelassen und sind dann nach Deutschland zurückgegangen, weil wir eben unser Term beendet war in Canberra. Mhm. Und wir wieder umziehen mussten.
Montagabend bei SBS Radio rund um Australien mit einem Studiogast, Helmut Lörsch, geboren 1950 in Bonn. Er arbeitete im gehobenen auswärtigen Dienst, zuerst als Konsulatssekretär in Melbourne, zuletzt als Konsul in Miami. Sprechen wir doch über die Stationen dazwischen. Die lesen sich wie folgt, nämlich Ende der 70er Jahre Jeddah in Saudi-Arabien, dann Bonn, die Zentrale, Wellington, hatten Sie vorhin kurz erwähnt, Canberra ebenfalls, wieder Bonn, Miami und am Schluss noch Berlin. Vielleicht beginnen mit Jeddah. Ist ja ziemlich exotisch da, Saudi-Arabien.
Richtig, das war unmittelbar nach unserer Hochzeit, 78. Ich sollte ursprünglich nach Mittelamerika versetzt werden, habe dann dem Auswärtigen Amt, das überschnitt sich, mitgeteilt, dass ich beabsichtige zu heiraten. Und dann hieß es, nee, also für den Posten in Manama brauchten wir einen Junggesellen, also müssen wir umdisponieren. Und daraus wurde dann Jeddah.
War das ein schwieriger Posten?
Klimatisch gesehen vor allen Dingen schon schwierig. Es ist doch sehr, sehr heiß dort und die Lebensumstände sind natürlich ganz anders, relativ eingeschränkt. Auch für meine Frau war es sicherlich nicht so ganz einfach, dort zu leben. Aber wir hatten großes Glück. Für Frauen ist Saudi-Arabien ja nicht gerade das angenehmste Land, weil sie sich halt nicht so frei bewegen können, wie wir das gewöhnt sind. Und meine Frau auch immer beim Einkaufen Arme und Beine bedeckt haben musste. Einen Schleier brauchte sie nicht tragen, aber man konnte nicht mit kurzen Ärmeln zum Beispiel in den Zug gehen und einkaufen. Und vor allen Dingen, man konnte nicht alleine Auto fahren oder selbst Auto fahren, musste immer gefahren werden, überall hin. Bei uns ergab sich, meine Frau ist Lehrerin von Beruf, und es ergab sich die Möglichkeit, dass sie dort an einer internationalen Grundschule tätig sein konnte. Das war ein Glücksfall. Wir gingen zusammen aus dem Haus und waren mittags dann beide etwa um die gleiche Zeit fertig, sodass ich sie dann von der Botschaft wieder abholen konnte mit dem Auto. Und dann fuhr man nach Hause. Nachmittags wurde in Saudi-Arabien wegen der starken Hitze nicht gearbeitet.
Und hat sie Kontakt mit Einheimischen?
Schwierig, eher weniger. Man hat sich dann doch eher im Kreis der sogenannten Expatriates bewegt. Aber man hat ab und zu doch Wir hatten zum Beispiel mit unserem Landlord, also mit dem Vermieter unserer Wohnung, Kontakt und über ihn dann auch mit anderen Saudis. Nicht sehr viele, aber einige gab es schon. Und ein paar Einladungen privat in deren Häuser gab es dann auch. Das war interessant.
Und bestimmt gab es ja da auch ein ostdeutsches Konsulat. Gab es da Kontakte oder war das völlig tabu?
Nein, da gab es keine Botschaft in Jeddah.
Da gab es keine?
Nein.
Warum nicht?
Nein.
Die DDR hatte nicht fast überall ebenfalls Botschaften?
Ja, aber nicht so viele wie wir. Die waren nicht überall vertreten. Also in Jeddah waren die nicht.
Später dann in Canberra?
In Canberra zu der Zeit, als ich da war, schon nicht mehr. Denn nach dem Fall der Mauer war die Liegenschaft an uns übergegangen. Also es gab das Gebäude.
Dann hatten Sie also nie Kontakte oder nie das Problem?
In Madrid, keine ganz Kontakte? Am Anfang, während der Ausbildung, ja.
Doch. Und wie war das da?
Man hat sich getroffen auf Empfängen, aber man hielt sich mehr oder weniger dann doch bedeckt. Die Kontakte waren, die gab es, aber man, ich will jetzt nicht sagen, man ging sich aus dem Weg, aber man kam sich da auch nicht sehr nah. Nein.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Ja, was sind so Ihre Hobbys und Interessen?
Ach Gott, ich habe ganz gern Tennis gespielt und habe auch jetzt wieder ein bisschen angefangen, das zu reaktivieren. Habe früher gerudert in Bonn und habe dann, als meine Tochter mit dem Rudern begann in der Schule in Canberra, wurde ich dann von den Vätern, die Kinder jeweils morgens zum Rudern, zum Training brachten, gefragt, ob ich mal jemals gerudert hätte oder da nicht Lust hätte mitzumachen bei den alten Herren oder älteren Damen. Da bin ich dann sonntags, jeden Sonntag zum Rudern gegangen und das hat uns dann so sehr gepackt, dass wir sogar nachher dann auch einige Regatten gerudert sind und das anfangs eher Soziale im Vordergrund stand und nachher aber dann sehr sportlich wurde.
Und Sie sind auch am kulturellen Leben interessiert, zum Beispiel das German Film Festival, das eben zu Ende ging in 5 Städten Australiens, inklusive Melbourne. Und da habe ich Sie kennengelernt. Und
richtig,
Sie haben mir inzwischen vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, dass Sie auch viele andere Filme gesehen haben, nicht nur den Eröffnungsfilm Das schweigende Klassenzimmer.
Richtig, beim Schweigenden Klassenzimmer haben wir uns ja kennengelernt. Der Film war interessant. Spielte 56 in Storkow. Wir haben Freunde, die ganz in der Nähe wohnen und haben ihnen auch per E-Mail dann gleich empfohlen, den Film in Deutschland sich anzuschauen. Der hat uns gut gefallen. Und das Filmfestival ist ja jetzt, wurde früher, glaube ich, vom Goethe-Institut größtenteils ausgerichtet. Und ist jetzt, glaube ich, übergegangen in den...
Zu einer Kinokette.
Kinokette, nicht Palace. Kino. Ja, was haben wir so, noch gesehen? Janas schlafende Hunde, der war auch ein interessanter Film aus Österreich. Und dann haben wir gesehen Mademoiselle Paradis. Auch ein erstaunlicher Film. Mir gefallen eigentlich immer die Filme, die so auf Tatsachen beruhen. Auf wahren Gegebenheiten. Ein interessanter Film von einer erblindeten Pianistin, die dann teilweise geheilt wurde und dann aber ihr Talent für die Musik wieder verlor. Je mehr sie sah, desto weniger gut konnte sie spielen. Also ganz interessante Geschichte.
Kaufen Sie bei Aldi ein?
Selbstverständlich. Gerne.
Ich stelle die Frage deswegen, weil diese deutschen Ketten ja jetzt immer mehr nach Australien kommen. Mhm. Also es gibt inzwischen mehr als 500 Aldis in ganz Australien. Es gibt inzwischen sogar Lidl, Kaufland hat, ich glaube, 5 Orte übernommen in Victoria und in Südaustralien einen Ort. Und es wird also nur noch Monate oder vielleicht 1-2 Jahre dauern, bis da alles bereit steht und Kaufland auch hierzulande Coles, Woolworths etc. Konkurrenz macht. Mhm. Begrüßen Sie das?
Ich finde es gut. Also wir kaufen gerne bei Aldi. Wir haben auch unsere australischen Freunde haben wir gefragt, manche weniger, und haben wir gefragt, warum denn nicht? Die Qualität stimmt doch. Ja, das Angebot sei etwas eingeschränkt und man finde nicht alles, was man bei Coles zum Beispiel findet. Aber
was schätzen Sie,
verstehen dass das es eher nicht.
Ja. Was schätzen Sie, dass es deutsche Produkte gibt oder das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Nein, beides. Ich finde, die Qualität ist gut und man findet doch einige deutsche Produkte da, die das macht es attraktiv. Ich denke, viele Deutsche gehen dorthin und nicht nur die.
Und wenn Sie so das Australien der 70er Jahre mit dem von heute vergleichen, weil Sie können ja den direkten Vergleich ziehen, gerade ja. Die Stadt Melbourne vielleicht?
Ja. Stadt Melbourne, ja, ist unglaublich gewachsen. Wir haben ja jetzt fast 5 Millionen Einwohner hier in Melbourne und das waren damals wohl nur halb so viele. Und damals begann es so, zum Beispiel die Kaffeekultur, Straßencafés und so weiter, das war damals erst so im Beginnen. Viel stärker haben wir das noch erlebt, wie wenig es davon gab in Neuseeland zum Beispiel. Und das hat sich enorm gewandelt, auch in kürzester Zeit. Also es ist sehr, sehr, sehr viel lebhafter geworden und kosmopolitischer geworden.
Und Sie sind froh, dass Sie Ihren Ruhestand jetzt in Australien verbringen?
Naja, wir waren natürlich 2013, wir hätten ja auch in Deutschland bleiben können. Der letzte Posten war Berlin. Nun bin ich als Rheinländer in Berlin dann auch nicht so zu Hause. Ja, es war so ein Abwägen. Wo haben wir eigentlich mehr Kontakt? Und darauf kommt es ja dann im Ruhestand schon an, wo man starke Bindungen hat, wo man die meisten familiären Kontakte hat. Und wenn wir das unterm Strich zusammenrechnen, dann haben wir das hier. Wir haben mehr Kontakte jetzt in Australien, als wir sie in Deutschland haben. Mehr Familie hier als dort.
Wunderbar. Helmut Lörsch, vielen Dank für diesen Besuch bei SBS Radio.
Gerne.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.